Lebst du immer noch von Urlaub zu Urlaub?
Hangelst du dich immer nur von Wochenende zu Wochenende?
Willst du gerne mehr reisen und die Welt entdecken, aber bist durch deinen Job an einen Ort gekettet?
Dann bist du hier genau richtig. Wir sind Sabina und Alex und wir reisen seit 2021 ohne festen Wohnsitz dauerhaft um die Welt. Und das alles ist möglich, weil wir angefangen haben, online zu arbeiten.
Und wir haben eine gute Nachricht. Auch du kannst online Geld verdienen und dadurch ortsunabhängig, selbstbestimmt und flexibel leben.
Egal, was du gerade beruflich machst, auch als Anfänger in der Online-Welt kannst du erfolgreich vom Laptop aus Geld verdienen und das von überall auf der Welt.
Freu dich auf Tipps zur Online-Arbeit, Insights aus unserem Leben, Geschichten von anderen digitalen Nomaden und viel Motivation, sodass auch du schon bald ein ortsunabhängiges Leben in Freiheit führst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen, Leben als digitale Nomaden. In dieser Folge hatte ich mal wieder Gäste hier im Podcast, wie du wahrscheinlich schon gesehen hast, und auch noch ganz besondere für mich. Natürlich sind alle Gäste besonders, aber dieses Mal sind die beiden auch noch ehemalige Coaching-Teilnehmer von uns und inzwischen auch Freunde, wie ich sagen würde. Wir haben uns nämlich schon mehrfach mit den beiden getroffen. Auf Koh Phangan war das in Thailand, hatten eine super schöne Zeit zusammen und deswegen verbindet uns jetzt nicht nur quasi unsere gemeinsame Zusammenarbeit, sondern auch eine Freundschaft. Und natürlich sprechen wir jetzt heute nicht über unsere Freundschaft, sondern über ihr aktuelles Leben vor allem, weil sie beiden sind jetzt digitale Nomaden und heute sprechen wir eben zum einen darüber, wie ihr Leben heute aussieht, aber eben auch darüber, wie der Weg dahin war, weil die beiden hatten wirklich vorher alles, was man sich eigentlich in Deutschland wünscht. Wir sagen ja mal der German Dream und der war es auch. Die beiden hatten sehr sichere Jobs, gut bezahlte Jobs, die auf dem Studium aufgebaut haben und hatten auch ein neu gebautes Haus, dementsprechend wirklich alles, was man sich so wünscht in einem normalen deutschen Leben, aber was bei den beiden dann eben gefehlt hat, darauf kommen wir dann in diesem Podcast zu sprechen und auch wie die Reaktionen vom Umfeld auf etwas waren, wo ja alle anderen denken, hä, du hast es doch so gut, deswegen auch das wird Thema sein und wir sprechen auch darüber, wie schwer oder nicht schwer ihnen die Entscheidung fiel, das alles aufzugeben, das erfährst du dann nämlich in dieser Folge. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß mit einer weiteren Geschichte von zwei digitalen Nomaden, die aus dem 9-to-5 ausgebrochen sind, aus einem normalen Leben und jetzt die Welt bereisen und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge. So, herzlich willkommen in unserem Podcast, Yvonne und Stefan. Ich freue mich wieder besonders, dass wir jetzt hier wieder Freunde im Podcast dabei haben, die ich persönlich schon kenne. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich freue mich besonders, dass ihr zwei jetzt auch mal hier seid, nachdem wir uns ja schon öfter getroffen haben. Aber erzählt mal selbst, bevor ich hier jetzt weiterrede, wer seid ihr denn?
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, Alex, und auch an Sabina für die Einladung. Wir freuen uns riesig, dass wir Teil vom Podcast sein können, den wir ja selbst immer auf dem Weg zur Arbeit gehört haben. Ich sag mal, in unserem vorherigen Leben. Aber zu mir, also ich bin Yvonne, ich bin 29 Jahre alt.
Ja, ich bin Stefan, ich bin jetzt 32 Jahre alt und ja, wir reisen jetzt quasi seit fast einem Jahr um die Welt und verdienen dabei unser Geld online als Freelancer und sind auch dabei, uns noch einen Reiseblog aufzubauen, auf dem wir unser, ich sag mal, Erlebtes dann auch für andere Reisende zusammenfassen.
Das klingt interessant und wahrscheinlich erstrebenswert für die meisten, die hier zuhören, weil sie wahrscheinlich genau aus dem Grund zuhören, um ähnliches Leben zu leben. Da könnt ihr auch gerne mal direkt ein bisschen weiter reingehen. Wo seid ihr denn gerade? Also überhaupt, anhand eurer Wohnung sehe ich es jetzt gerade nicht. Ich glaube es gelesen zu haben, ich bin mir aber gar nicht 100% sicher. Deswegen erzählt mal, wo seid ihr jetzt gerade lokal und wie sieht euer Leben gerade konkret aus? Also holt da mal gerne aus.
Genau.
Ja, starte du.
Also aktuell sind wir jetzt auf La Réunion in Frankreich, was aber eigentlich in Afrika liegt, also zwischen Madagaskar und Mauritius. Und grundlegend sieht unser Leben so aus, dass wir halt keinen festen Wohnsitz haben, weil wir eben, wie gesagt, dauerhaft um die Welt reisen. Heißt, wir sind teilweise nur wenige Tage an einem Ort, teilweise aber auch ein paar Wochen. Und genau, arbeiten eben entsprechend online als Freelancer, um diese Reise für uns dann halt zu finanzieren.
Genau, aber jetzt so eine typische Routine, würde ich sagen, haben wir nicht. Das kommt halt ganz aufs Land an und auch danach, wie wir uns fühlen. Also jeder Tag ist eigentlich komplett anders und wir gestalten ihn so, wie wir uns das eben gerade wünschen oder wie wir uns danach fühlen.
Sehr cool, sehr interessant. Also ich weiß ja auch vor allem, ihr sagt jetzt mal ein paar Wochen, mal ein paar Tage, und tendenziell sind es ja bei euch auch eher Tage als Wochen, in denen ihr an einem Ort seid. So, deswegen darauf komme ich später auch nochmal zu sprechen. Also da habe ich auch noch ein paar Fragen an euch einfach so, wie euer Alltag auch so aussieht oder wie so ein Monat bei euch aussieht. Vielleicht bevor wir da reingehen, mal grundsätzlich, also ihr arbeitet jetzt als Freelancer, ihr seid wohnsitzlos, all das war ja vor etwas mehr als einem Jahr noch nicht so. Deswegen lasst uns gerne mal da so ein bisschen zurückschauen, wie das denn tatsächlich noch vor nicht mal, oder ja doch, nicht mal einem Jahr, nee, etwas mehr als einem Jahr. Wir sagen ein
ja,
Jahr.
Ja doch, seit 11 Monaten sind wir unterwegs, genau.
Okay, 11 Monate, okay. Das hört sich mal noch mal krasser an als ein Jahr. Deswegen, wie sah euer Leben da vorher aus? Also ich weiß ja, ihr habt einen recht klassischen Weg einfach hingelegt, aber erzählt da mal gerne, wie wirklich euer Alltag, euer Lebensmodell, was man früher wahrscheinlich so gar nicht so bezeichnet hat, dann aussah.
Ja, vielleicht fange ich da mal an, weil mein Weg noch ein bisschen klassischer ist als der von Yvonne. Also ich habe auch, wie jeder, bin zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht, habe dann beschlossen, okay, nach dem Abitur würde ich gerne studieren, habe dann Elektro- und Informationstechnik studiert für, ich glaube, 7 Jahre insgesamt. Und ja, nach dem Studium habe ich dann direkt meinen ersten Job angefangen bei einem Energieversorger. Ja, das war im Grunde so mein klassischer Weg, also Schule, Studium und dann ab ins Berufsleben.
Genau, und bei mir war es auch so, dass ich nach dem Abitur erstmal studiert habe. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert. Ich weiß nicht, ob man damit was anfangen kann. Also die meisten kennen es wahrscheinlich unter dem Begriff Grafikdesign. Und ja, habe dann auch in dem Bereich gearbeitet. Bin aber nicht so ganz glücklich geworden und habe dann gesagt, okay, ich wage nochmal einen Neustart. Habe dann nochmal Rechtswissenschaften studiert. Das war ein dualer Studiengang bei der Stadt. Und ja, war dann auch als Beamtin tätig bei der Stadt im Bereich Marketing. Genau, und ansonsten, glaube ich, haben wir auch so das typische Lebensmodell gewählt, was wahrscheinlich so die meisten leben. Wir hatten am Anfang eine Wohnung, dann haben wir geheiratet, dann haben wir uns ein Haus gekauft oder neu gebaut, eher so. Und ja.
Genau, also das war im Grunde der Stand, wo wir dann vor der Reise waren. Wir hatten unsere festen Jobs, Yvonne als Beamtin, ich als Ingenieur. Das Haus war fertig gebaut mit schönem Garten, haben uns noch einen Pool reingebaut. Also eigentlich alles, was wir uns damals immer gewünscht haben, wo wir halt dachten, okay, das macht uns glücklich. Und haben dann aber mehr oder weniger feststellen müssen oder bemerkt, das ist ja doch nicht das, was wir für uns vom Leben erwartet haben. Also das hat uns im Grunde nicht erfüllt, sodass wir für uns quasi an dem Zeitpunkt dann festgestellt haben, okay, wir müssen in unserem Leben jetzt irgendwas verändern, weil so, wie es jetzt ist, wollen wir das auf Dauer halt nicht haben.
Genau, ja.
Mhm. Könnt ihr mir mal oder den Zuhörern eben auch einen Einblick mal geben, wie lange so der Prozess bei euch war? Also ihr habt jetzt gesagt 29 und 32, ihr habt studiert vorher, ihr habt dann schon gearbeitet, dementsprechend habt ihr auch noch nicht 10 Jahre in eurem Haus gewohnt und dann irgendwann gemerkt, das ist es nicht, sondern das scheint ja ziemlich schnell gegangen zu sein. Wie lange war der Prozess oder was war vielleicht auch der Auslöser, was dann bei euch immer so dazu geführt hat, dass alles stand, Haus mit Pool klingt, also es kann ja einen auch schlechter treffen, beziehungsweise da werden viele denken, okay, ja, das habe ich nicht. So, was war der Auslöser und was für eine Zeit, also wie hat sich das entwickelt einfach, so dass ihr dann gesagt habt, hey, das ist es doch nicht.
Also grundlegend kann man sagen, also der Prozess, das Haus zu bauen, hat schon 1-2 Jahre gedauert und ab dem Zeitpunkt, wo wir dann eingezogen sind, haben wir auch, ich würde sagen, knapp 2 Jahre ungefähr im Haus gewohnt.
Genau.
Und eigentlich die Entscheidung oder der Entschluss, dass wir für uns gesagt haben, das ist nicht so das Wahre, war eigentlich nach der letzten Reise, die wir nach Indonesien gemacht haben. Also noch als wir im Haus gewohnt haben, wo wir dann zurückkamen und eigentlich gedacht haben, ach, es wäre doch schön, wenn wir jetzt noch länger in Indonesien wären. Aber nein, wir mussten wieder zurück, ne, weil der Urlaub ist zu Ende, man muss wieder arbeiten, man ist quasi in diesem Hamsterrad gefangen. Ja, aber so einen gewissen Zeitrahmen festzulegen, wie lange hat es gedauert, bis wir die Entscheidung getroffen haben, kann ich jetzt persönlich nicht so direkt sagen. Also wir hatten für uns ein paar Möglichkeiten in Betracht gezogen, wie wir unser Leben gestalten wollen. Und da haben wir immer für uns dann halt gesagt, mit dem Haus gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir hätten sagen können, wir verkaufen das Haus, wir vermieten das Haus oder wir verreisen und versuchen das Haus weiter irgendwie halt leerstehend weiter zu finanzieren. Und ja, da sind wir erstmal für uns, jeder für sich selber in sich gegangen und hat für sich überlegt, was ist denn der Weg, den ich gehen möchte, ohne jetzt, dass ich zum Beispiel mit Yvonne darüber gesprochen habe und auch ohne, dass sie mir jetzt ihre Entscheidung gesagt hat. Wir haben nur halt für uns immer uns auf dem aktuellen Stand gehalten, wie sieht derjenige vielleicht diese und jene Situation und wie sieht der andere die Situation.
Ja, ich glaube also die, was heißt die Entscheidung? Also ich glaube, wir haben schon immer gemerkt, dass wir gerne Vollzeit reisen würden, schon nach unserer allerersten Fernreise. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben wir 2013 gemacht oder so. Mhm. Also es liegt schon etwas länger zurück. Mhm. Aber da haben wir einfach nicht die Möglichkeiten gesehen, weil ja jeder arbeitet, man hat eben nur diese 30 Urlaubstage und das schlummerte aber, glaube ich, schon immer so in uns. Und ja, jetzt aber, als wir in dem Haus gewohnt haben, haben wir, glaube ich, nochmal so unser Leben reflektiert und gesagt, okay, wo stehen wir gerade, wie sieht unser Leben gerade aus und was wünschen wir uns vom Leben? Und haben dann halt gemerkt, okay, ich glaube, es muss eine Veränderung her. Und dann haben, also dann kam dieser Wunsch, glaube ich, nochmal so ganz hervor. Und genau, dann haben wir eben nach Möglichkeiten gesucht. Und wie Stefan gerade meinte, dann haben wir eben auch darüber gesprochen, aber erstmal auch nur unter uns. Also wir haben auch unser Umfeld zum Beispiel gar nicht mit einbezogen. Weil wir wussten, das ist halt so eine lebensverändernde Entscheidung und wir wollen uns ganz sicher sein, dass wir die Entscheidung für uns treffen und uns halt nicht vom Umfeld irgendwie beeinflussen lassen. Mhm. Und genau, ich glaube, dann waren es halt einfach mehrere Monate. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen, wie lange das war, aber irgendwie, weiß ich nicht, nach dem Gefühl 3-4 Monate. Und Stefan hat dann, glaube ich, auch schon 2 Wochen eher als ich so ungefähr die Entscheidung getroffen, dass er gerne Vollzeit reisen möchte, hat mir aber halt noch nicht gesagt, welche Entscheidung er getroffen hat, also dass er jetzt losziehen möchte, sondern meinte nur, okay, er weiß jetzt, welchen Weg er gehen möchte. Und dann hat er mir einfach noch ein bisschen Zeit gelassen. Und nach den 2 Wochen habe ich dann auch gesagt, okay, ja, ich weiß es jetzt auch für mich, dann lass uns mal zusammensetzen und darüber quatschen. Und ja, genau, dann haben wir mal darüber gesprochen, was wir für Möglichkeiten haben und haben dann halt entschieden, ja, das Haus zu verkaufen und eben den Weg einzuschlagen, den wir jetzt gegangen sind.
Ja, richtig cool. Und ist auch, also ich glaube, für voll viele ist es halt so, dass es halt super schwierig ist, nachdem man eigentlich alles erreicht hat. Und man muss ja auch sagen, das war ja super viel Aufwand und Geld und Zeit und irgendwie, keine Ahnung, was da alles drinsteckte, bis ihr euch euer Leben so aufgebaut habt. Auch die Studiengänge, die man ja irgendwie absolviert hat, wo halt andere sagen, hey, das ist jetzt irgendwie alles umsonst gewesen. Deswegen hat das für euch auch eine Rolle gespielt, so bei der Entscheidung. Also klar, ihr habt das Umfeld quasi nicht mit einbezogen extra, was ich absolut verstehen kann, damit es wirklich eure Entscheidung ist, ohne äußere Einflüsse. Aber war das in euch selbst auch was, wo ihr gedacht habt, boah, kann ich das jetzt wirklich machen, nach all dem, was wir irgendwie an Zeit und Geld und Arbeit investiert haben, um uns das hier aufzubauen?
Also ich glaube, was den Job betrifft, da ist uns die Entscheidung leichter gefallen, als was das Haus angeht. Weil ich sage mal, einen Job, den kann man kündigen oder man macht ein Sabbatical oder wie auch immer und sucht sich halt nach der Reise gegebenenfalls dann einen neuen Job oder vielleicht ja sogar beim gleichen Arbeitgeber, wenn es einem sehr gut gefallen hat. Also das war eher so sekundär, aber was das Haus betrifft, da hatte vor allem Yvonne schon ein bisschen mehr mit zu knabbern als ich, sage ich mal. Also für mich stand die Entscheidung ja, wie gesagt, so 2 Wochen eher fest, aber Yvonne hatte da doch ein bisschen mehr dran zu knabbern.
Ja, da haben wir halt einfach unsere ganze Liebe, unsere ganze Zeit reingesteckt und das ist halt auch wirklich unser Traumhaus gewesen. Also wir haben auch den Grundriss selbst erstellt und ja, wir hatten eine Holzverschalung, also wir haben uns wirklich das Haus geschaffen, was wir uns erträumt haben. Deswegen war das so, ja, ein bisschen schwierig für mich, weil ich halt gedacht habe, mein Gott, ich habe eigentlich alles, wovon so viele träumen oder was ich mir auch gewünscht habe halt, ne? Ich habe ein tolles Haus, wir haben uns extra, wie Stefan schon meinte, am Anfang einen Pool in den Garten gebaut und wir haben sichere Jobs. Ja, aber im Endeffekt sind es halt nur materielle Dinge und jetzt beispielsweise, wenn ich wieder dieses Haus haben möchte, dann steht mir ja nichts im Weg. Also ich kann ja dieses Haus genauso wieder bauen. Vielleicht nicht an dem Ort, weil das Grundstück jetzt halt weg ist, aber an einem anderen Ort. Also da spricht ja gar nichts gegen. Von daher ist mir dann die Entscheidung im Endeffekt dann doch nicht so schwer gefallen, weil ich habe ja halt gemerkt, aus dem Leben möchte ich jetzt raus, was ich gerade lebe. Mhm. Und ich weiß ja auch, wofür ich das gemacht habe. Aber ich weiß noch ganz genau, wie ich morgens einmal im Badezimmer stand und mich für die Arbeit fertig gemacht habe. Nachdem wir nämlich mit unserem Umfeld darüber gesprochen haben, was wir alles aufgeben und dann selbst gedacht haben, mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich stehe gerade in einem tollen Badezimmer, ich habe einen sicheren Job und das will ich jetzt alles aufgeben. Aber dann ein paar Minuten später war mir schon wieder klar, okay, ich weiß ja, wofür ich es mache und dann fiel mir die Entscheidung auch gar nicht mehr schwer. Also wir bereuen auf jeden Fall nichts.
Okay. Ja, auch interessant, dass ihr es auch so sagt mit dem Einblick, dass es auch verschieden sein kann mit dem Haus. Also wir kennen auch schon andere oder haben andere digitalen Nomaden auf der Reise getroffen, die das super schwer fanden, ihre Wohnung, nur ihre Mietwohnung schon aufzugeben. So, und andere, wir zum Beispiel, uns hat das überhaupt gar nichts ausgemacht. Also in eurem Fall kann ich mir das sehr gut vorstellen. Gleichzeitig weiß ich auch, dass super viele Leute genau eure Situation quasi als Grund dafür nehmen, das nicht zu machen. So, dass sie ja sagen können, ja, Alex und Sabina, ihr hattet es ja leicht, ihr hattet noch kein eigenes Haus. So, wenn das noch dazu kommt, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Das gibt man nicht so einfach auf. Deswegen habt ihr da ja eben schon genau das gemacht, wo andere Leute sagen, nee, das kann ich nicht einfach machen. Und habt auch darauf die Sicht, ja, okay, ich kann mir ein neues Haus bauen oder ich kann mir einen neuen Job suchen. Deswegen sehr cool, dass wir auch mal den Fall hier im Podcast haben, weil viele sonst, natürlich, es fällt auch ein bisschen leichter, da will ich auch gar nicht irgendwie das kleinreden. Natürlich fällt es leichter, wenn man nicht noch irgendwie sein Traumhaus verkaufen muss oder was das Traumhaus war, sondern wirklich nur eine Mietwohnung aufgeben muss. Aber ihr seid dann eben das Beispiel dafür, dass es eben auch so geht und dass man auch dazu sagen kann, ja, das kann wehtun, aber das ist gerade nicht mehr, was ich will. Und dann baue ich mir halt im schlimmsten Fall, wenn ich die Entscheidung doch bereuen sollte oder zurück will, eben ein neues Haus oder dann mit einem neuen Job.
Ja. Genau. Und aber da muss man auch zu sagen, als wir es dann oder entschieden haben, es zu verkaufen, fiel es uns auch super leicht, die ganzen Sachen zu verkaufen, wie Auto, die Inneneinrichtung vom Haus. Also das war wie eine Art Erleichterung, dass man diesen Ballast in Anführungszeichen nicht mehr hat. Also
genau, dass man halt einfach frei losreisen kann, ohne noch irgendeinen Besitz zu haben. Also wir haben jetzt auch tatsächlich nur noch unser Handgepäck. Also wir haben natürlich noch irgendwie 2 Boxen oder so zu Hause bei unseren Eltern stehen, wo nochmal irgendwie Ordner drin sind oder eine Winterjacke. Aber ansonsten haben wir tatsächlich gar nichts mehr und es fühlt sich auch richtig toll an, wie gesagt, einfach frei zu sein und ja, keinen Besitz mehr zu haben. Ja. Und wie gesagt, im Endeffekt, es sind halt materielle Dinge, die kann man sich ja sonst wieder kaufen, wenn man irgendwas vermisst. Also ja.
Absolut. Ja, verrückt. Also wirklich, das haben wir genau so erlebt, auch wenn wir kein Haus hatten, aber trotzdem, unsere Gegenstände waren halt trotzdem alle privat. Wir hatten das weltbeste Sofa, das sehe ich auch immer noch so. Und das war vielleicht das Einzige, was ein bisschen wehtat. Aber ansonsten war das bei uns auch wirklich so komplett dieses Gefühl der Erleichterung, was irgendwie alle erzählen, die halt so leben wollen, wie wir es alle hier tun. Deswegen cool, dass es bei euch auch sich dann doch so angefühlt hat, nachdem die große Entscheidung dann quasi erstmal getroffen war. Und jetzt habt ihr schon kurz gerade mal das Umfeld angesprochen und ihr könnt mal gerne erzählen, also das war ja auch, ich glaube, ihr wart im April, habt ihr bei uns das Mentoring gestartet, ne? April, genau, 23 war es, glaube ich, ne?
Genau, also und quasi ja ein halbes Jahr, bevor wir losreisen wollten, genau.
Ja, okay, also quasi innerhalb von 6 Monaten von angestellt, von Haus ist noch da zu ich gehe los. Das ist natürlich ein richtig krasser Zeitraum. Also wir hatten auch schon ein paar Leute, Christi zum Beispiel, die hat es, glaube ich, innerhalb von 3 gemacht, aber die hat auch kein Haus. Deswegen haben wir schon Leute, wo es halt sehr schnell ging, aber vielleicht noch nicht so von, also so schnell haben es, glaube ich, noch nie Teilnehmer bei uns gemacht, die dann auch schon so gesettelt waren, sage ich mal. Wie war da so die Reaktion vom Umfeld, weil es ja auch wirklich innerhalb von einer kurzen Zeit war? Also die Mitteilung von, wir verändern jetzt unser Leben zu, es ist wirklich verändert. So, das war ja ein sehr kurzer Zeitraum. Wie wurde darauf reagiert?
Ja, vielleicht kannst du erstmal starten, weil wir hatten nämlich ganz zu Beginn einen lustigen Anruf, mit dem wir nicht gerechnet haben.
Ja, an dem Tag, als wir unser Haus inseriert haben, also bis zu dem Zeitpunkt hatten wir quasi noch keinen vom Umfeld eingeweiht, hatte ich mir einen Tag Urlaub genommen, damit wir halt die Bilder vom Haus machen können, das Haus inserieren und genau, habe dann am nächsten Tag wieder gearbeitet, aber im Homeoffice und dann klingelte mein Telefon, da rief ein guter Kumpel und auch Arbeitskollege von mir an und sagte, ja, hi Stefan, ich würde gerne euer Haus kaufen. Da war ich ganz verdutzt, habe gesagt, wie du willst unser Haus kaufen? Ja, ja, er hätte hier eine Anzeige gesehen online und unser Haus wäre zu verkaufen. Und ob denn bei uns in der Ehe alles gut laufen würde. Naja, dann habe ich ihm, er war dann quasi der Erste, dem wir das dann erzählt haben, ne, was so unsere Pläne sind und dass wir das Haus halt aus den Gründen verkaufen. Und da war halt seine Reaktion drauf, ach, würde er sich nicht trauen, aber es würde zu uns passen. Ja. Weil er weiß, dass wir halt gerne reisen. Das war so, ich sag mal, die erste Reaktion aus dem Umfeld. Und genau, dann wollten wir es halt nach und nach der Familie sagen, also Eltern, Geschwistern,
Freunden. Großeltern, genau. Also einfach dem engsten Umfeld. Genau, und ja, ich glaube, da war das eher so zweigeteilt. Also vor allem so aus dem Freundeskreis kam eher so die Rückmeldung, wie Stefan jetzt gerade auch schon meinte, also krasse Entscheidung, cool, dass ihr den Mut dazu gefunden habt, würde ich vielleicht nicht machen, aber ich finde es einfach gut, dass ihr eurem Wunsch nachgeht. Das war so die eine Reaktion.
Genau, bei den Familienmitgliedern war es auch zweigeteilt, sage ich mal. Also es gab die eine Seite, die hatte so ein bisschen den Sicherheitsgedanken, ne? Also nach dem Motto, ihr habt einen super sicheren Job, gerade Yvonne als Beamtin, sie müsste nur noch, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Jahre arbeiten, bis sie ihre Mindestpension kriegen würde. Genau. Wie könnt ihr das denn wegwerfen? So, das war die eine Seite. Und die andere Seite war dann, die es verstehen können. Die sagen, ja, ihr müsst für euch den richtigen Weg finden. Finden sie in Ordnung, können sie mit umgehen, sind aber natürlich traurig, dass man uns dann halt weniger live halt sieht. Klar, man hat Videotelefonie, aber es ist halt was anderes, als wenn man mal auf ein Stück Kuchen vorbeikommt. Und dann gab es noch, ich sag mal, eine dritte Reaktion im Umfeld, die war halt einfach keine Reaktion. Also wo man quasi bis heute nicht weiß, findet die Person oder finden die Person das jetzt gut oder finden sie es nicht so gut.
Man kam einfach gar nicht zurück.
Genau, also es war einfach insgesamt sehr gemischt.
Ja, okay. Genau. Aber wir haben nie ein negatives Gefühl dabei gehabt. Also wir haben es immer befreiend, wir haben uns gut gefühlt, das zu erzählen. Und wir hatten auch nie das Gefühl irgendwie, mein Gott, wie gehen die anderen jetzt damit um, sondern das war alles in Ordnung. Wir können auch die anderen Meinungen verstehen, alles gut und alle haben das auch respektiert. Ja. Genau, ja.
Ja. Okay. Ist ja auch letztendlich immer so, klar, wir sind ja evolutionär einfach so gemacht, dass uns die Meinung des Umfelds irgendwo interessiert, also darauf, so sind wir Menschen konzipiert. Nur im Grunde ist es ja wirklich immer so, so, ihr macht für alle das Gleiche. Das heißt, die Situation, vor der eine Person dann steht, bevor sie reagiert, ist ja für alle die gleiche. Ob es jetzt der Vater ist, die Mutter, der Bruder, die Arbeitskollegin, was weiß ich. Das heißt, die Reaktion, die aus dem Menschen dann kommt, negativ, positiv, keine Reaktion, ist ja immer was in der Person. Das heißt, letztendlich weiß man ja, also, das heißt, eine negative Reaktion ist dann ja meistens, basiert die darauf zum Beispiel, dass die Eltern sich Angst machen, sich Sorgen machen, Angst haben, so, deswegen reagieren die negativ, deswegen wollen die das nicht. Oder die wollen halt einen, wie ihr selbst sagt, irgendwie öfter sehen, finden schade, reagieren deswegen enttäuscht und negativ. So, und bei Freunden vielleicht, die nicht so nah dran sind, für die ist es eher so entweder ja cool, weil die sich keine Sorgen machen müssen, die haben nicht so einen Bezug, wie Eltern das ja eben beschützen müssen, haben höchstens so negative Reaktionen, oder die negative Reaktion resultiert dann ja eher daraus, dass die quasi selbst denken, scheiße, ich will das eigentlich auch, die machen das jetzt und ich gerate jetzt irgendwie unter Druck, ich mache das nicht und warum mache ich das nicht, also dass sie in so eine Spirale kommen. Aber letztendlich ist ja die Reaktion, auch wenn die negativ sind vom Umfeld, einfach immer nur was in denen ist, ein Problem, was die jetzt gerade mit irgendwas haben und das dann auf einen projizieren. Deswegen ist das eigentlich natürlich Quatsch, auch wenn ich weiß, dass das schon einen Unterschied macht. Aber schön eben, dass es für euch so war, dass ihr dann gemischte Reaktionen hattet und dass auch Leute gesagt haben, wir können es verstehen, weil der Großteil, glaube ich, von den normalen Menschen in Deutschland wahrscheinlich eher sagen würde, ihr seid bekloppt, so wie wir auch bekloppt sind. So, das kann man ja nicht machen. Aber schön, dass es bei euch so war. Aber da vielleicht mal auch, wie war es im Beruflichen vor allem? Bei dir, Yvonne, vielleicht? Beamten? So, bei mir war die Reaktion halt vor allem so, Lehramtsstudenten, alle wären Beamte geworden. Dann habe ich das meiner Seminarleiterin erzählt und die war auch so. Ich habe halt gemerkt, dass sie mich für bescheuert hält, ne? Wie dämlich das eigentlich ist. Die hat vorher noch irgendwie einen Witzentag vorher über eine gemacht, die Winzerin werden wollte, statt Lehrerin, das Ref abgebrochen hat, so wie dämlich die dann ist, hat der ganze Saal gelacht. So, deswegen wusste ich auch, wie die jetzt über mich denken. Jetzt ein Online-Business und rumreisen, so, da die denken, ich bin komplett bescheuert. Wie war es da bei dir? Du hattest ja ein ähnliches Umfeld da irgendwo, vielleicht, wo ich sagen würde, also konservativeres Arbeitsumfeld vielleicht.
Also du meinst das berufliche Umfeld, wie die reagiert haben?
Ja, genau.
Also wir standen uns tatsächlich alle relativ nah, von daher kam da wirklich sehr positives Feedback. Also die haben alle gesagt, boah, finde ich toll, geh deinen Weg, wir unterstützen dich, also mach das. Aber dennoch war das eher so, für mich war es eher anfangs schwierig, weil dadurch, dass ich meine Arbeitskollegen ja auch so gerne habe, hatte ich am Anfang das Gefühl, dass ich die im Stich lasse, wenn ich jetzt gehe, weil ja meine Arbeit auch irgendwie übernommen werden muss. Aber nee, da kam tatsächlich sehr positives Feedback. Aber generell vielleicht nochmal zum Umfeld. Man muss ja auch immer sagen, die kennen ja diesen neuen beruflichen Werdegang, sage ich mal, ja gar nicht. Also wer ist schon Freelancer im eigenen Umfeld? Also ich persönlich oder wir kennen halt gar keine. Und es ist ja dann auch nur verständlich, dass viele Menschen dann auch sagen, was habt ihr denn da jetzt vor? Und seid ihr euch sicher, dass das funktioniert? In unseren Augen, wie du ja weißt, war das ja auch am Anfang eher zu schön, um wahr zu sein. Kann das wirklich funktionieren? Man kennt halt nur den eigenen Weg. Und alles, was dann davon abweicht, ist natürlich erstmal ungewöhnlich. Aber es gibt dann halt die einen Menschen, die sagen, ja, okay, wagt das ruhig. Und wenn es sich richtig anfühlt, dann kann es ja auch eigentlich nicht in die Hose gehen. Und die andere Meinung ist dann halt eher so, ach ja, ich weiß ja nicht, ob das funktionieren kann. Aber wie gesagt, vom beruflichen Umfeld her habe ich da jetzt kein negatives Feedback bekommen.
Ja, cool. Ist ja gut, dass es dann so war. Also wenn ihr euch nachstandet, so, dann ist natürlich irgendwo logisch, dass sie dann anders reagieren. Witzigerweise habe ich genau dazu jetzt auch ein Zitat gelesen, was du jetzt gerade gesagt hast, quasi mit dem Umfeld. So, das hieß, wenn du große Entscheidungen im Leben triffst, frag nicht die am nächsten stehen, sondern die am nächsten deinen Zielen sind. Also die deinen Zielen am nächsten sind. So, das heißt, im Grunde, die wissen auch wirklich, hey, wie ist es wirklich? Was gibt's da zu beachten? Ist das wirklich realistisch? Ist das logisch? So, deswegen, natürlich neigt man dazu, irgendwie im Umfeld erstmal die Nächsten anzusprechen oder da um Rat zu fragen. Und natürlich kann man mit denen auch drüber sprechen, nur sind es halt nicht immer die richtigen Ratgeber oder die kompetentesten Ratgeber, also ganz, ganz ohne Wertung, aber einfach nicht die kompetentesten Ratgeber, weil die nicht sagen können, ja, dann mach das, es funktioniert, wissen sie ja selbst nicht. So, dementsprechend ist es teilweise halt wirklich sinnvoller, dann sich mit Leuten auszutauschen. In diesem Fall waren es wir, dann die euren Zielen am nächsten standen. Deswegen, und dass Skepsis dabei ist, das kann ich natürlich auch absolut verstehen. Wir waren auch mal skeptisch, aber trotzdem wart ihr dann sechs Monate später schon nicht mehr in Deutschland, sondern unterwegs. Deswegen cool. Habt ihr eigentlich jetzt irgendwie schon andere Bekanntschaften gemacht, so von Leuten? Ihr habt gesagt, in eurem Umfeld macht keiner irgendwie Freelancing. Habt ihr jetzt irgendwie schon andere Leute irgendwo kennengelernt oder euch mal mit welchen ausgetauscht, die auch irgendwie einen ähnlichen Lebensweg gehen wie ihr?
Also es ist tatsächlich so, dass man zwangsläufig auf Reisen Menschen trifft, die Ähnliches machen wie man selbst. Ja. Also gut, wir waren jetzt auf Bali auch ein paar Wochen, da ist es natürlich noch deutlich mehr als jetzt woanders, aber da trifft man halt sehr, sehr viele Menschen, die halt auf Bali arbeiten, weltweit arbeiten und reisen, die halt ein gleiches Mindset haben, ne, eine gleiche Vorstellung vom Leben, und also da trifft man sehr, sehr viele, wo wir vorher eigentlich gar nicht mit gerechnet haben. Das ist, wo wir ja jetzt nicht einfach uns in ein Restaurant neben Leute setzen und fragen, ja, was machst du denn so? Sondern man trifft sich einfach und es ist eigentlich eine super schöne Erfahrung.
Ja.
Ja, cool. Haben wir auch so gemacht. Also wir sind jetzt momentan, sage ich mal, auch nicht so, dass wir uns im Restaurant neben Leute sitzen und fragen, was die machen. Also so kontaktsuchend sind wir jetzt nicht. Also wir haben uns echt schon oft mit welchen getroffen. Wir sind auch ein bisschen länger jetzt unterwegs, schon noch seit ihr als ihr. Aber so, es ist halt wirklich einfach so zwangsläufig, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt. Und wir kommen ja gleich auch noch auf euren Reisestil zu sprechen. Das heißt, es ist ja nicht mal der Reisestil, der jetzt unbedingt so Bekanntschaften fördernd ist, wie irgendwie wir jetzt im Coworking Space arbeitend oder sowas. Deswegen können wir da gleich auch nochmal drüber sprechen. Aber allein, dass ihr bei eurem Reisestil eben auch schon so viele Leute dann kennengelernt habt oder mit ähnlichem Mindset, das ist ja auch schön zu hören für Menschen, die eben auch Wert darauf legen, so dass es irgendwie das Umfeld erhalten bleibt oder dass man weiterhin Kontakt zu Menschen hat und auch wenn man eben überall ist und nirgendwo.
Ja.
Ja. Okay. Deswegen lasst mal gerne über euer Reiseleben sprechen. Also ihr seid jetzt gerade in Afrika, sage ich mal jetzt, nicht Frankreich. Ich bin kein Frankreich-Fan, deswegen bleib ich mal bei Afrika. Deswegen, ihr reist ja low budget und euer Account heißt auch so, euer Instagram-Account heißt ja im Grunde auch so. Warum reist ihr low budget? Also es ist ja ein bisschen so das Gegenteil von dem, wie ihr in Deutschland gelebt habt. Ihr hattet beide gute Jobs, beide relativ gut bezahlt, ihr hattet ein schickes Haus. Wie kommt es, dass ihr euch entschieden habt, von Anfang an, das weiß ich ja, euer Account hieß von Anfang an Travel Low Budget, so warum dieser Reisestil?
Vielleicht erstmal zur Begriffserklärung, was Low Budget für uns bedeutet. Also weil Low Budget meint nämlich nicht für uns, dass wir nur günstige Länder bereisen, dann würden wir uns wahrscheinlich nur in Südostasien aufhalten, sondern dass wir, egal welches Land, versuchen, günstig zu bereisen. Genau.
Ja, also das ist so der eine Aspekt erstmal zum Begriff. Und dann ist es natürlich, wenn man sich in einem Luxus-Vier-Sterne-Hotel aufhält, überhaupt nicht so authentisch. Also heißt, wir versuchen natürlich auch sehr authentisch zu reisen, sehr viel Kontakt zu den Locals zu haben. Und das ist halt eher möglich, wenn man sich, ich sag mal, ein günstiges Guesthouse mietet oder statt mit einem Mietwagen vielleicht mit einem Bus fährt und solche Aspekte. Aber was halt auch mit reingespielt hat, ist halt vor unserer Reise, dass wir damals ja noch dieses Freelancer-Business noch gar nicht gestartet haben. Das heißt, wir wussten ja damals noch nicht, oh cool, mit dem Freelancen können wir uns das finanzieren, sondern wir hatten halt oder sind davon ausgegangen, dass wir halt 0 Euro an Einnahmen haben. und dementsprechend auch alles, was wir auf der Reise ausgeben, von unseren Ersparnissen nehmen müssten. Und das sind eigentlich so die Grundgedanken, wie es zu diesem Low Budget kam.
Genau, aber jetzt beispielsweise könnten wir es uns ja leisten. Also wir könnten ja jetzt zum Beispiel auch ein Hotel buchen. Aber wir reisen immer noch genauso wie zuvor, weil ja uns das einfach besser gefällt. Wie Stefan gerade meinte, wir reisen damit viel authentischer. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Ferienunterkunft oder ein Bungalow oder so mietet, kommt man halt viel eher mit den Locals in Kontakt, die einem dann vielleicht noch in dem eigenen Garten irgendwie die Früchte zeigen und ja, weiß nicht, die Herstellung von Kakao oder sowas mitteilen, was man ja in einem Hotel sonst gar nicht mitbekommen würde. Und deshalb ist das einfach nach wie vor für uns der beste Reisestil. Und genau, ja, es bleibt dabei.
Cool. Und war das oder, nee, sag gerne, was genau war euer Antrieb, um euer Leben zu verändern? Es war jetzt ja nicht Online-Business machen, sondern es war eher Freelancing zu machen, um davon um das Leben zu ermöglichen, was sich letztendlich um Reisen dreht. Aber hattet ihr so ein Kernantreiber wie, ich will die Welt entdecken oder ich will irgendwie alle andere Kulturen entdecken. Also was war da so euer großes Ziel, was irgendwie da vor Augen stand, weshalb ihr so eine große Entscheidung noch getroffen habt?
Ja, also es gab jetzt keinen ausschlaggebenden Punkt irgendwie in unserem Leben, wo wir dann gesagt haben, oh Gott, jetzt müssen wir was ändern, sondern ich glaube, wir sind sehr reflektierte Menschen und haben dann eben nochmal darüber nachgedacht, wo wir jetzt gerade im Leben stehen und was so der nächste Schritt wäre. Und haben dann einfach gemerkt, dass die Dinge, die uns Spaß machen, wie zum Beispiel das Reisen, dass wir dafür eigentlich sehr wenig Zeit im Leben haben. Und haben dann gesagt, okay, wir wollten schon immer Vollzeit eigentlich um die Welt reisen, seit unserer ersten Fernreise nach Afrika. Und haben dann gesagt, ja, dann müssen wir auch unser Leben verändern, damit wir uns das ermöglichen können.
Genau, und ein zweiter Punkt war vielleicht auch noch, dass wir dieses deutsche Hamsterrad, von dem man so viel hört und wo man halt selber drin steckt, dass das nicht unser Lebensmodell sein sollte für immer. Ich sag mal, bis zur Rente würde man jeden Tag zur Arbeit fahren, außer am Wochenende. Und das ist uns halt mit der Zeit auch mehr und mehr irgendwie ja negativ aufgestoßen, sage ich mal, dass wir unser Leben gerne selber gestalten wollen. Wir wollen selbst gestalten, wann wollen wir arbeiten, wann wollen wir vielleicht Zeit für die Dinge haben, wie Reisen oder Klettern, also die Hobbys, die man so hat. Und das war eben auch der zweite ausschlaggebende Grund, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt was ändern. Und ja, glücklicherweise sind wir ja dann auf euer Seminar gestoßen, euer Mentoring, genau. Und ja, dann hat es tatsächlich deutlich schneller geklappt, als wir das vorher gedacht haben.
Genau, also wir wollten uns unser Leben einfach flexibler gestalten können. Einfach nach unserem Rhythmus leben und das ist ja so an sich eigentlich nicht möglich.
Ja, das stimmt. Wie viele Länder habt ihr inzwischen, so wir haben vorhin gesagt, 11 Monate seid ihr unterwegs, wie viele Länder und je nachdem wie viele es sind, auch gern welche. Wenn es jetzt 35 Länder sind, dann braucht ihr nicht alle aufzählen, aber sonst könnt ihr mal gerne so sagen, wo ihr ungefähr so wart.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt, also wir haben keine Liste irgendwie, die wir abklappern, okay. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich nachher noch ein Land vergessen habe, aber ich glaube, es sind es 12 vielleicht.
Ja,
vielleicht
müssen so 12, also wir sind im Schnitt immer einen Monat in einem Land, das hat für uns halt oft Visumsgründe, weil wir oft zu faul sind, das Visum halt rechtzeitig vorher zu beantragen. Und in Indonesien gibt es halt dieses Visa on Arrival. Wenn man es verlängern will, muss man halt die Behörden aufsuchen. Und deshalb sind wir meist nur für einen Monat halt in einem Land. Und im Grunde haben wir uns von Deutschland aus startend dann im Oman begonnen.
Genau, vielleicht dazu noch kurz. Wir wollten eigentlich gar nicht im Oman starten, sondern in Israel und dann Jordanien. Weil da kam es ja dann zum Krieg. Und deshalb sind wir dann, genau, im Oman gestartet. Also der Oman war unser erstes Reiseziel.
Genau, dann ging es quasi weiter nach Asien Richtung Sri Lanka. Dann kam Thailand, Vietnam,
Laos,
Indonesien.
Dann Australien. Dann haben
wir, genau, 2 Monate, glaube ich, Australien gemacht.
Aber da haben wir die Westküste bereist. Genau, dann waren wir wieder in Indonesien, weil wir eine kurze Reisepause brauchten. Das haben wir zum Beispiel auch gemerkt, so Reisepläne nebenbei schmieden dauert doch länger, als wir am Anfang gedacht haben. Und nach den paar Monaten haben wir dann schon gemerkt, okay, wir finden es angenehmer, wenn wir die Reisepläne nicht neben dem Reisen schmieden, sondern wenn wir uns einfach kurz einen Rückzugsort suchen. Das war dann wieder, wie gesagt, Indonesien, weil wir das Land auch einfach so toll finden und uns da zurückziehen konnten. Und dann haben wir neue Reisepläne geschmiedet und sind dann nach...
Dann ging es praktisch Richtung Deutschland zurück, weil wir mehrere Hochzeiten hatten, die wir halt mitnehmen wollten. Sind dann quasi über Georgien, Kasachstan und Kirgisistan zurück nach Deutschland für 3 oder 4 Wochen.
3 Wochen, ja.
Genau, und im Anschluss dann praktisch wieder zurück. Dann ging es über Albanien nach Kroatien und jetzt eben hier nach Afrika, nach La Réunion.
Genau, und wir können ja auch schon mal spoilern, in welches Land es als nächstes geht, weil das steht nämlich schon fest. Wir reisen als nächstes nach Madagaskar und anschließend nach Mauritius. Genau, darauf freuen wir uns auch schon sehr.
Sehr, sehr cool. Und jetzt werden sich einige Leute denken und ich mir auch. Ich weiß es ja auch so ein bisschen bei den vielen Ländern innerhalb von so kurzer Zeit und da teilweise auch Länder, die jetzt nicht prädestiniert dafür sind, dass man da jetzt irgendwie im Coworking Space arbeiten kann oder sowas. Wie sieht eure so eine Woche, so ein Monat bei euch aus? Also ich weiß ja, bei euch ist erstmal ganz klar der Reisefokus, jetzt nicht der Businessfokus. So, ich will jetzt irgendwie mir ein großes Business aufbauen, sondern für euch steht ja gerade einfach an erster Stelle, ich will reisen und von da aus auch arbeiten. Aber wie sieht euer, und das kann ja jeder so machen, wie er will. Also bei uns ist jetzt gerade wieder die Phase mehr Business, am Anfang war es mehr Reisen. Deswegen bei uns ändert sich das immer so ein bisschen. Und bei euch ist jetzt gerade eben das Reisen klar im Fokus. Aber wie sieht so eine Woche bei euch aus? Wie viel arbeitet ihr eigentlich? Wann arbeitet ihr oder arbeitet ihr zwischendurch gar nicht? Wie gestaltet ihr da so euer Leben mit zwischen Erlebnissen, Reisen und Arbeit?
Ja, also das können wir so grob eigentlich gar nicht sagen. Also wie gesagt, wir haben jetzt so keine typische Routine. Aber entweder schlafen wir zum Beispiel aus und arbeiten dann erstmal. Danach erkunden wir zum Beispiel dann die Umgebung oder aber es sieht meistens tatsächlich ganz anders aus, dass wir nämlich erst immer etwas unternehmen, einfach die Sonnenstunden nutzen und dann am Abend haben wir gemerkt, oder zumindest ich habe das gemerkt, bin ich auch viel kreativer, dass ich dann vor allem am Abend produktiv arbeiten kann und dann hauptsächlich am Abend arbeite. Wir arbeiten aber auch nicht jeden Tag, also wir haben für uns jetzt so 2-3 Tage die Woche rausgesucht, an denen wir hauptsächlich arbeiten. Da arbeiten wir auch manchmal einfach komplett den ganzen Tag, also dass wir gar nichts unternehmen und uns einfach komplett darauf fokussieren. Also das ist, wie gesagt, komplett unterschiedlich. Kommt auch auf unsere Auftraggeber gerade an.
Was man auch sagen muss, wenn wir zum Beispiel wissen, wie jetzt in dem Fall, es geht nach Madagaskar, wo das Internet vielleicht jetzt nicht das Beste ist, dann versuchen wir halt vorzuarbeiten. Das ist halt bei uns auch relativ einfach möglich, dass wir halt das Arbeitspensum, was, sag ich mal, für einen Monat gedacht war, dass wir das halt in einer Woche machen. Also heißt, was wir früher vielleicht in unseren Jobs, da hatten wir, Yvonne als Beamte, eine 41-Stunden-Woche, ich hatte eine 38-Stunden-Woche. Das wäre aktuell, ich sag mal, pro Person so eine 10-Stunden-Woche. Das ist so das, womit wir relativ bequem unsere Reise halt finanzieren können.
Genau, und manchmal, du hast ja auch gefragt, ob wir manchmal auch gar nicht arbeiten. Genau, machen wir auch das. Also wir waren jetzt zum Beispiel zuletzt in Albanien oder auch in Kroatien mit unserer Familie. Und da wussten wir, okay, wir sind da jetzt 2 Wochen und haben dann, wie gesagt, vorgearbeitet und haben dann einfach gar nichts gemacht. Und genau, eben nach diesem Reiseland, nach dieser Reise haben wir dann alles wieder aufgearbeitet oder dann auch wieder vorgearbeitet fürs nächste Reiseziel. Also das ist wirklich komplett flexibel und das ist ja auch das Schöne, was wir uns so sehr gewünscht haben, ja.
Ja, cool, dass ihr es dann auch genauso macht. Also viele machen es dann am Ende doch ein bisschen anders. Auch Sabine und ich haben es ein bisschen anders gemacht. Wir denken zwischendurch auch, hätten wir mal ein bisschen länger ohne Verantwortung reisen sollen, weil jetzt mit dem Coaching wisst ihr selbst so, wie wir betreuen, da gibt's Calls, da gibt's Support. Da ist es halt nicht so, dass wir immer sagen können, hier einen Monat nicht und da einen Monat nicht. Klar kann man auch mal Urlaub nehmen, aber das ist jetzt, wir haben sehr früh damit angefangen, dann auch, nachdem wir unsere Reise gestartet haben, weshalb wir da weniger oder nicht so lange die Flexibilität hatten, wie ihr jetzt in dem Fall. Plant ihr auch oder habt ihr auch irgendwelche Gedanken, wann ihr den Lebensstil mal wieder ändern wollt? So, du hast gerade selbst gesagt, die Routine haben wir nicht so wirklich. Habt ihr da irgendeine Vorstellung oder gar nicht aktuell?
Also im Prinzip gar nicht. Also wir leben eher so von Tag zu Tag oder vielleicht Woche zu Woche. Es gibt jetzt nicht, dass wir sagen, nächstes Jahr wollen wir nicht mehr so viel reisen, sondern vielleicht mehr arbeiten. Wir gucken einfach, wie lange es uns gefällt, so wie wir es aktuell machen. Weil so wie wir es eben jetzt machen, gefällt es uns sehr gut. Wir können alles frei einteilen, verdienen trotzdem genügend Geld, um das eben so machen zu können. Aber klar, das kann natürlich in einem Jahr oder in 3 Monaten
schon wieder anders aussehen.
Genau, ganz anders aussehen.
Ja.
Cool. Also krass. auch, dass das hier da noch so, wir gucken von Tag zu Tag. Da sind wir, glaube ich, tatsächlich echt irgendwie ein bisschen zu deutsch gewesen. Also so von Tag zu Tag, das war das eben so ein bisschen, was wir uns vorgestellt haben, aber es fiel uns schwer. Deswegen sind wir da auch schnell in so einen anderen Modus gekommen. Und bevor, ich habe gleich nochmal eine Frage zu euren Highlights, weil ihr auch andere Länder gemacht habt, beziehungsweise Länder gemacht habt, die längst nicht jeder macht, die ja auf ein Hobby auch zurückzuführen sind. Aber was sind gerade so eure Aufgaben, die ihr macht für Auftraggeber? Damit die Zuhörer auch wissen, so hey, was ihr studiert habt, wissen die. Natürlich ist das nicht immer das, was ihr jetzt euer Leben lang auch machen werdet. Also da kann man auch mal wechseln. Aber was macht ihr gerade aktuell für eure Auftraggeber?
Also bei mir sind es im Grunde zwei Dinge. Das eine ist, dass ich für Auftraggeber Webseiten erstelle. Also heißt, ich mache die jetzt mit WordPress, aber grundlegend ist es halt eine Art Baukastenprinzip, wo man sich die Webseite so gestalten kann oder ich die so gestalte, wie der Kunde das eben möchte. Und das Zweite ist, dass ich für einen weiteren Kunden seinen Online-Shop betreue. Das heißt, ich pflege die Produkte ein, ich schreibe vielleicht die kleine Artikelbeschreibung und solche Dinge sind eben die, die ich für Auftraggeber mache.
Genau, und ich bin als virtuelle Assistentin tätig. Also ich kreiere Content, zum Beispiel für Instagram. Also ich habe verschiedene Kanäle, die ich betreue und dafür Beiträge gestalte. Ich schneide aber auch einen Podcast. Ich habe auch schon mal Newsletter geschrieben. Genau, also sehr vielseitig.
Cool. Ja, vieles Klassisches. Also wo es einfach einen großen Bedarf gibt, ist halt so, es gibt viele Online-Shops, die müssen betreut werden. Es gibt viele Webseiten, die müssen erstellt oder betreut werden. Es gibt Social-Media-Content, der muss auch erstellt werden. Also dementsprechend alles, was wir auch irgendwo machen lassen, macht ihr genau. Also auch für andere Auftraggeber. Deswegen, ja, absolut nachvollziehbar und coole Jobs, auch verschiedene, die so ein bisschen in verschiedene Richtungen gehen. Deswegen, ich weiß ja auch, was ihr mögt, passt auch jeweils zu euch, würde ich sagen. Deswegen habt ihr da was Gutes eben für euch gefunden, beziehungsweise macht immer noch was Cooles.
Nee, das Schöne ist an unseren Auftraggebern jetzt auch, dass wir die halt praktisch vom Beginn an haben, also jetzt schon fast ein Jahr. Man weiß genau, was möchte der Auftraggeber, wie kann ich den zufriedenstellen, damit er genau das kriegt, was er eben braucht für sein Business. Und deshalb ist da halt die Zusammenarbeit auch komplett anders, als sie, ich sag mal, in dem vorherigen Job halt gemacht wird. Also jetzt ist man so auf Augenhöhe. Jeder weiß, was kann der andere, jeder weiß, was braucht der andere. Und also ist schon ein ganz anderes Arbeiten, als es halt früher der Fall war.
Ja, cool. Und auch so, dass ihr eben so lange mit denen zusammenarbeitet, das bedeutet eben nicht immer auf Kundensuche gehen. Davor haben ja auch viele Angst, dass ich ständig neue Kunden suchen muss. Aber wir haben jetzt auch Teilnehmer, die haben vor 2,5 Jahren das Mentoring bei uns gemacht und haben da einen Auftraggeber gewonnen, für den sie immer noch arbeiten. Deswegen, es ist halt so, du sagst gerade, Stefan, so es ist cool, dass du weißt, was er haben möchte, so er weiß, was du kannst. Ja, und genau deswegen funktionieren Zusammenarbeiten oft so lange, weil ein Auftraggeber, ich kenne es ja selbst, bei mir auch Freelancer, ich habe auch keinen Bock, immer wieder neue Leute einzulernen, wieder zu gucken, was können die, was kann ich denen geben, und dann ist das vielleicht ein Reinfall und dann muss ich wieder neu ausschreiben und neu auswerten. Deswegen ist es halt wirklich so, dass die meisten Zusammenarbeiten halt einfach sehr lang sind, was ja im Interesse beider Personen ist, wenn man sich dann versteht. So, deswegen schön, dass ihr da den Einblick auch nochmal gebt.
Ja, wir haben auch direkt nach langfristigen Jobs gesucht oder Auftraggebern. Das war uns super wichtig, weil wir ja nicht neben dem Reisen die ganze Zeit auf Jobsuche gehen wollten. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir jetzt halt langfristige Auftraggeber haben. Und
cool. So soll es sein. So, und jetzt wahrscheinlich die Frage, die auch viele Zuhörer dann interessiert. Was waren eure Highlights? Also ihr könnt auch gerne mal sagen, was da euer Hobby ist. Also nicht ohne Grund hattet ihr auch Länder wie Jordanien, Israel und dann Georgien, was ich jetzt alles dabei war, wo wir überall noch nicht waren. Deswegen erzählt gern von euren Highlights und vielleicht was euer Hobby ist.
Also zu dem Hobby vielleicht, also wir sind leidenschaftliche Kletterer. Das heißt nicht nur in der Halle klettern, sondern wirklich auch draußen am Fels. Und das war tatsächlich auf der Reise nicht so einfach, Länder zu finden, wo man das eben machen kann. Aber wir haben mehrere gefunden, unter anderem eben Laos. Also Laos hat uns zum einen als Land sehr, sehr gut gefallen. Ja. Aber eben auch das Klettern konnten wir da machen, was uns dann noch besser gefallen hat. Aber auch in Europa, also Kroatien beispielsweise, da waren sicherlich auch schon viele, aber eher für Strandurlaub oder zum Wandern.
Wir waren da halt zum Klettern.
Genau, wir waren dann zum Klettern da.
Ja.
Also das waren so die Länder zum Klettern, die so ein Highlight waren. Und ansonsten an den Reiseländern hat uns Indonesien natürlich, haben wir vorhin schon gesagt, sehr gut gefallen. Und da haben wir auch eine neue Ecke wieder mit Raja Ampat erkundet. Also es ist ja dieses, ich sag mal, Taucherparadies, wovon man immer hört, wo man so viele verschiedene Arten unter Wasser eben entdecken kann.
Ja, und das war auch was ganz Besonderes, weil wir konnten zum Beispiel vor der Weltreise noch gar nicht tauchen. Das haben wir erst auf der Weltreise gelernt und dann konnten wir das halt auf Raja Ampat direkt anwenden. Das war richtig toll, deswegen war das ein Highlight, einfach auch, weil es da so wunderschön ist und so abgeschieden. Also da lebte man wirklich ganz einfach am Bungalow, in einem Bungalow direkt am Meer und ansonsten gab es da halt auch gar nichts, also auch keine Restaurants, das ist total ursprünglich. Ja, das war richtig toll. Ich würde sagen, Australien war auch was ganz Besonderes. Nicht nur, weil das Land einfach so schön ist, sondern weil das auch unsere allererste Camperreise war. Also wir sind dann mit einem Campervan rumgereist. Also auch eine ganz neue Erfahrung. Und für mich oder für uns ist auf jeden Fall der Oman auch ein absolutes Highlight. Das war ja unser erstes Ziel. Und es hat uns total geflasht. Also ich weiß nicht, ob ich einfach irgendwie zu geringe Erwartungen hatte oder einfach zu wenig darüber wusste. Aber das hat uns so gut gefallen. Also es ist ja eigentlich ein so trockenes Land. Und dennoch waren die meisten Aktivitäten irgendwie im Wasser. Da gibt es so tolle Wadis. Also das sind Schluchten, durch die man wandert, aber teilweise auch dann schwimmen muss, um dann eben ans Ziel zu kommen. Das waren dann zum Beispiel Wasserfälle. Und ja, wir haben uns da teilweise gefühlt wie in einer Filmkulisse, weil es einfach so schön war. Also und auch kulturell, das Essen war so gut. Also den Oman können wir nur empfehlen, der war wirklich toll. Ja, da haben wir auch Schildkröten schlüpfen sehen. Das war auch was ganz Besonderes.
Krass.
Ja. Also es gibt super viele Länder, wo wir Geschichten zu erzählen könnten, was man da für tolle Sachen machen kann. Also die Liste ist lang.
Ja, also und jedes Land hat einfach seine Highlights. Also es gab jetzt kein Land, wo wir sagen, oh nee, da... Das hat uns jetzt nicht gefallen. Jedes Land war absolut fantastisch. Aber ich glaube, unsere größten Highlights sind halt, wie gesagt, Australien, Indonesien, Laos und der Oman gewesen. Ja.
Wenn ihr jetzt noch einen Urlaub vor eurem Tod frei hättet, wohin würdet ihr gehen?
Wahrscheinlich nach Indonesien.
Ja, ich auch wieder nach Indonesien. Ja? Wir lieben dieses Land einfach, weil das so vielseitig ist. Also da gibt es ja den Dschungel, es gibt das Meer, man hat eine ganz tolle Tierwelt. Die Menschen sind auch so offen und herzlich und die Kultur ist so besonders. Also da fühlen wir uns einfach rundum wohl. Und da gibt es noch so viele Inseln, die man sehen kann. Also ich würde mich auch für Indonesien entscheiden.
Cool, kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich glaube, so Indonesien, also Oman waren wir jetzt ja noch nicht, aber in Indonesien eben und da das ist schon echt auch das krasseste Land, würde ich auch sagen. Also in dem wir waren eher in Mainstream-Ländern verglichen jetzt mit euren, aber die sind halt auch Mainstream, weil sie halt schön sind, auch so Philippinen zum Beispiel, auch super schön. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es, glaube ich, bei mir auch Indonesien, weil es da halt echt Raja Ampat, ihr wisst es ja, wir waren am Ende leider doch nicht da, weil wir eine Woche vorher gemerkt haben, dass da Regenzeit war, verdammt. Und wir Angst hatten, dass wir dann wirklich auch im Boot, ihr habt ja die Story uns privat erzählt, dass ihr quasi im Boot von Insel zu Insel wart und das war eine Höllenfahrt und wir dachten, ey, wenn wir jetzt da in der Regenzeit sind und Sabina ist sowas von seekrank, so bei kleinen Booten und sowas, da haben wir spontan umgebucht und sind wieder in den, wie heißt der, Komodo Nationalpark gefahren, deswegen Raja Ampat müssen wir auch nochmal, aber genau solche Orte, die sind halt echt einmalig und deswegen kann ich sehr die Entscheidung für Indonesien verstehen.
Du hattest ja gerade noch den Mainstream angesprochen, also das finden wir zum Beispiel auch total interessant, es gibt Länder, die sind ja so gehypt und alle fliegen dahin, weil es da so schön ist, aber dann wiederum gibt es auch Länder wie zum Beispiel Laos, die sind so unbekannt, also wir zumindest hatten von Laos vorher noch gar nichts gehört und dann sind wir dahin gereist und es ist auch ein so unfassbar schönes Land und darüber hört man so wenig, also es lohnt sich auf jeden Fall auch mal Reiseziele anzusteuern, über die es noch nicht so viele Infos gibt, die können mindestens genauso toll sein und wie gesagt, Laos gehört auf jeden Fall unter unsere Top 5, das ist so ein tolles Land und genau, deshalb haben wir uns zum Beispiel dann auch noch für Kasachstan und Kirgisistan und so entschieden, die ja eigentlich auch nicht so auf, unter die Top-Reiseziele fallen, aber es lohnt sich auf jeden Fall auch da mal zu schauen.
Ja, cool, dass du es sagst. Wir haben letzte Woche auch im Podcast hier einen Länderguide quasi aufgenommen für digitale Nomaden jetzt, also quasi, wo man auch arbeiten kann. Und auch da es ist ja einfach so, du kannst von 100 Leuten hören, ey, Bali, Canggu ist so geil und da musst du hin. So, und das ist für die halt auch so. Nur es ist halt immer so, was will ich? Also für euch wäre es halt Canggu eine Katastrophe. glaube ich, so wo halt wo wir jetzt inzwischen, wir waren beim ersten Mal da, irgendwie ein halbes Jahr, als wir gestartet sind, da fanden wir es auch echt schrecklich eigentlich, weil wir halt was ganz anderes erhofft hatten und erwartet haben. Da wollten wir eben auch weniger Tourismus. Jetzt inzwischen, wo wir irgendwie auch Coworking Spaces und sowas zu schätzen wissen, finden wir es halt wieder schöner. Deswegen im Grunde kann man sich immer nur selbst ein Bild davon machen. Klar, man kann so ein bisschen, weil man unseren Guide gehört hat, natürlich so ein bisschen ein Bild davon machen, wo es was gibt. Aber am Ende weiß man irgendwie nur selbst so, was will ich gerade, wo stehe ich gerade, was gefällt mir gerade, was gefällt mir nicht. Vielleicht, wenn ihr in drei Jahren sagt, hey, jetzt wollen wir irgendwie noch eine krassere Selbstständigkeit aufbauen, so jetzt wollen wir irgendwie mal wieder eine längere Zeit in Spanien sein, wo alles ein bisschen weniger, wo weniger los ist, wo die Strukturen besser sind, aber vielleicht sagt ihr auch in drei Jahren, nee, es gefällt uns immer noch gut und ich will es genauso weitermachen und dann ist unser Tipp für ein Land zum Beispiel völliger Quatsch für euch, weil ihr was ganz anderes wollt.
Ja, aber das tatsächlich ändert sich auch einfach auf Reisen, das haben wir auch gemerkt. Am Anfang oder auch jetzt gerne noch soll es immer ganz anders sein, als wir es gewohnt sind. Also zum Beispiel die Kultur in Indonesien oder im Oman oder so, die ist ja völlig anders als in Deutschland. Mhm. Aber zwischendurch freuen wir uns jetzt auch, wenn es mal wieder ein bisschen westlicher wird, weil wir dann zum Beispiel das gute Brot essen können. genau, und ja, einfach die Körnerbrötchen und sowas haben, also das hört sich so lächerlich an, aber das sind wirklich Dinge, die man vermissen kann und man kann sich dann auch wieder darüber freuen, ja.
Ja, kann ich voll verstehen. Ich habe gestern noch, Sabina und ich waren abends essen, da war da so eine Touri-Gruppe, da habe ich auch gesagt, boah, weißt du noch, so vor 2 Jahren, da hätten wir jetzt gedacht, boah, diese Touristen hier alle, so die hier in der Gruppe rumlaufen, wir wollten halt gar nichts Westliches mehr, wir waren halt so, wir wollten einfach weg aus dem Ganzen, also möglichst weit weg von unserem alten Leben, deswegen haben wir auch Asien sowas von gefeiert und als wir dann mal wieder irgendwie, selbst Singapur war uns zu westlich, weil wir da so Familien mit dem Fahrrad fahren sehen haben, mit Helm und sowas, das war auf einmal wieder so ein bisschen westliche Welt, so ein bisschen Australien-mäßig und jetzt ist halt so, jetzt fühlen wir uns hier aber immer wieder wohl und es kann auch wieder anders sein in 3 Jahren. Deswegen, ja, Bedürfnisse ändern sich und ich glaube, die meisten können sich gar nicht vorstellen, wie sehr man sich da, wenn man das auch wahr machen kann, eben ändern kann und die Meinung einfach wechseln können. Ja. Was würdet ihr Menschen mitgeben vielleicht, die an einem ähnlichen Punkt stehen wie ihr damals und jetzt hier zuhören und denken, Mensch, die haben es gemacht, ich will eigentlich auch.
Ja, ich glaube, da kann man einfach nur den Tipp geben, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Also wenn man merkt, es muss eine Veränderung her, man ist jetzt vielleicht nicht glücklich oder man wünscht sich irgendwas anderes, man hat Träume, dass man denen dann auf jeden Fall nachgeht. Weil ich glaube, wenn man die Entscheidung trifft und sich den Wunsch erfüllen möchte, dann ja, und in diese Richtung geht, dann kann man einfach dabei nichts falsch machen, weil man automatisch in die richtige Richtung dann gelenkt wird. Also ja, habt auf jeden Fall den Mut, was zu verändern, egal was es ist.
Genau, und vielleicht noch ein zweiter Tipp, der uns zumindest sehr geholfen hat, dass wir unser Umfeld nicht direkt einbezogen haben, sondern erstmal ohne Einflüsse von außen für uns überlegt haben, wir wollen was ändern, ja, aber was genau? Ne, also es hätte ja auch sein können, dass unsere Eltern uns empfohlen hätten, ja, dann such dir doch einen anderen Job oder geh doch in Teilzeit oder ne, solche Sachen, die man halt mal eben schnell ändern könnte, die aber eigentlich das Grundproblem oder das Grundbedürfnis dann nicht erfüllen.
Genau, man lässt sich halt schnell beeinflussen. Also erstmal in sich horchen einfach, ja.
Genau, und dabei sollten auch, also unserer Meinung nach, die materiellen Dinge halt kein Hindernis sein. Das kann jetzt vielleicht eine Wohnung sein, wo man Möbel drin hat und Geschirr und so weiter. In unserem Fall war es halt ein Haus, wo auch Möbel drin standen. Aber aus unserer Sicht war das jetzt kein Hindernis, sondern es war ja trotzdem eine Art Erleichterung, dass man das Haus verkaufen konnte, um eben seinem Traum oder seinem Wunsch nachzugehen. Und theoretisch könnte man sich, wenn man dann doch merkt, nach vielleicht einem Monat, vielleicht nach einem Jahr, dass es doch nichts für einen ist, dann kann man ja jederzeit sagen, okay, ich habe es probiert, aber zumindest habe ich es probiert. Es ist nichts für mich und ich gehe wieder zurück, entweder in mein altes Leben oder in eine Zwischenform aus dem Neuen und dem Alten und kann sich dann ja die Dinge, die man vorher verkauft hat oder eingelagert hat, kann man sich ja theoretisch zurückkaufen.
Ja, und für uns war einfach das Wichtigste, dass wir uns nicht am Ende des Lebens fragen, ah, was wäre gewesen, wenn? Also das haben wir jetzt halt einfach nicht mehr, weil wir haben uns getraut und ja. Ich glaube, wie gesagt, da kann man gar nicht dann den falschen Weg einschlagen.
Cool. Sehr, sehr wertvoll, glaube ich, auch für die, die hier zuhören. Und so, man denkt ja immer, oder die meisten denken immer, vielleicht die sich vor allem nicht getraut haben, so hey, ich bin aber besonders irgendwie alleine damit, bei mir ist es anders, bei mir ist es ein besonderer Fall, deswegen hoffe ich, dass ihr damit vielleicht nochmal einen Anstoß geben könnt. Und tatsächlich seid ihr schon die Zweiten auch bei uns im Podcast, die sagen, wir haben es extra keinem erzählt, um damit erstmal alleine zu bleiben. Wir hatten ganz schön Tutka mal, die haben auch einen großen Reiseaccount, hier mal im Podcast, die haben auch gesagt, die haben es erstmal komplett für sich behalten, einfach damit denen nicht sofort reingeredet wird, damit man selbst, also in dem Moment vor allem, wo man selbst noch so unsicher ist und vielleicht im Badezimmer steht und denkt, was mache ich hier eigentlich, dass man da dann eben für sich eben ist und nicht direkt irgendeine Meinung von Menschen hat, die es nicht böse meinen, aber eben auch nicht wissen, was man selbst fühlt und eben auch nicht da sind, wo man hin möchte.
Ja.
Und auch vielleicht als letzten, ist vielleicht kein Tipp, aber vielleicht hilft es trotzdem, wenn man dann die Entscheidung getroffen hat und sein Umfeld einbezogen hat, dann wird man wahrscheinlich von irgendwem Gegenwind bekommen. Das ist halt einfach so, weil entweder die Person sich das selber wünscht oder sich das einfach nicht vorstellen kann, davon auf keinen Fall irgendwie beeinflussen lassen. Also nicht, dass man dann denkt, oh, vielleicht überdenke ich das Ganze nochmal, sondern dann wirklich durchziehen und das machen, was einen glücklich macht.
Cool. Das, Stefan, das waren quasi die fast Abschlussworte. Ihr könnt jetzt gerne mal sagen, ihr habt nämlich gesagt, ihr habt einen Reiseblog und ihr habt sehr spannende Länder auch damit quasi schon genannt, die ihr wahrscheinlich auch so ein bisschen abdecken werdet auf eurem Reiseblog. Deswegen gebt doch mal gerne hier, also wir verlinken es auch in den Shownotes, aber sagt trotzdem gerne einmal, wo man euch findet oder wo man euch folgen kann.
Genau, also wir haben, wie gesagt, diesen Reiseblog, der heißt travellowbudget.de, wo wir seit Beginn der Weltreise alle Länder, die wir bereist haben, entsprechend aufgeführt haben.
Und Aktivitäten.
Genau, Aktivitäten, Kosten, Reiseroute, Reisedauer, wo man wirklich alles Wichtige, unserer Meinung nach alles Wichtige für dieses Land findet. Kann man sich gerne einfach mal durchklicken. Sind auch alle Länder, die wir bisher hatten, sind mittlerweile aktuell. Also da gerne mal vorbeischauen.
Genau, und ansonsten, wer uns noch so irgendwie im täglichen Leben folgen möchte, der kann uns auch gerne auf Instagram folgen. Da heißen wir travel.low.budget. Ja.
Perfekt. Verlinken wir in den Shownotes. Deswegen wird man den Weg zu euch auf jeden Fall finden. Danke, dass ihr hier wart, ihr zwei, euer erster Podcast. Ich glaube, ich weiß, ihr habt es sehr gut gemacht. Ich denke, die Zuhörer hier sehen das ähnlich. Vielleicht ein kurzer Wink an dich hier als Zuhörer, wenn du die Folge gut fandest, wenn sie dir gefallen hat, dann lass hier gerne eine gute Bewertung da. Und euch beiden danke ich auf jeden Fall für das coole Gespräch mal wieder.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke, Alex.
Sehr gerne. Wir sehen uns dann bald, wahrscheinlich auch mal wieder persönlich wieder. Und dich, lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, möchte ich hier auch nochmal verabschieden. Deswegen danke, dass du bis zum Ende dabei warst und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Macht's gut.